Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg und ich denke, und du wirst es wahrscheinlich in deinem Leben auch so sehen und erfahren haben, die einzige Lichtquelle in unserem Leben kann der Herr Jesus sein, der wirklich leuchtet und der wirklich hell macht und der auch das Dunkel unseres Lebens aufleuchten lässt und der nicht nur es ans Licht bringt, sondern der auch Heilung und Reinigung schenkt. Gedacht, wenn wir uns auch mit den Versen, wo wir uns heute mit beschäftigen, ich würde gerne in der Geschichte Davids machen, weitermachen mit euch. Und wenn wir uns so das Leben des Davids anschauen, dann denke ich, können wir in drei verschiedene Richtungen blicken. Wir können einmal den David uns anschauen als einen Mann, der uns wirklich in seinem Leben ein Vorbild und ein Lichtblitz sein kann auf den Herrn Jesus hin. Dass vieles in seinem Leben vorbildlich hindeutet auf den Herrn Jesus. Also wir können in manchen Begebenheiten vorgeschattet Dinge des Herrn Jesus sehen. Wir können den David aber auch sehen als Mann des Glaubens mit Fehlern und Schwächen und jemanden, der in vielen Dingen durch die Gnade Gottes mit Gott unterwegs ist und auch in vielen Momenten man sieht, wie er als Mensch durchscheint mit Schwächen und mit Fehlern. Und ich glaube, es wird dir auch mit diesen wechselnden Bildern, die wir vielleicht darin sehen, nicht schwerfallen, in welchem Bild wir sind. Ob wir in dem David dann den Herrn Jesus sehen oder den sehen, die den Mann, der wie wir oder als Frau dann im Glauben unterwegs sind und dass wir ja Dinge begegnen und Gott beim Wort nehmen und eine Freude daran haben, Gott nachzufolgen oder dass wir es irgendwie außer Acht lassen und auf der Nase liegen und Schwierigkeiten haben und uns in Dinge reinmanövrieren, wo wir wieder Gottes Gnade brauchen, um herauszukommen. Ich denke, es gibt noch ein Drittes, was mir groß geworden ist. Wenn wir den David sehen als Vorbild auf den Herrn Jesus, dann ist es die Frage, in welcher Beziehung stehe ich zu dem, oder in welcher Beziehung standen damals die Leute zu David? Wie war die Beziehung der Menschen zu dem David, wenn er ein Vorbild auf den Herrn Jesus ist? Und für mich ist das dann die Frage, wie stehe ich in der Beziehung zu meinem Herrn? Mit was komme ich in meinem Herzen? Was bewegt mich dann? Und ich denke, wir haben einen Vorteil, wenn wir sonst die Geschichte eines Menschen so in der Bibel angucken, dass wir oft einen Überblick haben, manchmal über ganz selten über das ganze Leben, von der Geburt bis zum Tod. Manchmal, wie hier beim David, über einen ganz langen Zeitraum, vielleicht vom 15. Lebensjahr an bis zu seinem Tod, können wir einen Überschau halten über sein Leben und können merken, wo er sich befindet. Das fehlt uns oft, aber wir können, denke ich, auch in unserem Leben dadurch Sachen einordnen. Vielleicht durch Lebensphase, wie stehe ich als Jugendlicher da, wie stehe ich als Mann da, wie stehe ich auch als Älterer da, bin ich gewachsen, habe ich Dinge gelernt, falle ich in manchen Sachen immer wieder auf die Nase. Ich habe gedacht, da Gottes Wort und ich habe, wo ich mich damit beschäftigt hatte, die ganze Zeit eigentlich noch ein paar andere Verse im Kopf, aber mir ist irgendwie die letzten Wochen was wichtig geworden. Gottes Wort ist nicht nur Licht, wie wir das gerade gesungen haben. Gottes Wort ist auch das Brot, das ist Nahrung. Und an jeder Stelle des Wortes Gottes möchte Gott uns versorgen. Und durfte manchmal mir Gedanken machen und ich bin nicht sehr konsequent und sehr weit dabei, für meine eigene Ernährung irgendwie den gesündesten Weg zu finden. Aber so manche Fehler in der Ernährung sind mir schon vor Augen und in der Umsetzung bin ich ja noch ein bisschen stümperhaft. Geht uns das nicht genauso? Durfte einmal irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das so sagen darf, mit jemandem aus der Familie über einige Stunden mit dabei sein bei einer Ernährungsberatung. Da sind einem schon manche Augen auch aufgemacht worden. Es geht um die Versorgung. Und wenn ich dran denke, wenn ich jetzt dran sagen müsste, was hast du mal Besonderes gegessen, dann muss ich sagen, ich kann mich dran erinnern, dass der Jotam von seinem ersten Gehalt uns einen Gutschein fürs Bensberger Schloss geschenkt hat, dass wir da essen durften. Das bleibt in Erinnerung. Aber das ernährt mich nicht. Mich ernährt das, was ich jeden Morgen zu mir nehme und wovon ich im Alltag von lebe und esse. Und das darf und kann und sollte als Kinder Gottes auch Gottes Wort sein. Ich würde gerne weitermachen im 18. Kapitel vom Buch 1. Samuel. Und ich würde gerne vom Kapitel 17 ab Vers 55 noch dazu lesen. Also 1. Samuel 17 ab Vers 55. Als aber Saul sah, wie David den Philister entgegenging, sagte er zu Abner, dem Heerobersten: Wessen Sohn ist dieser junge Mann, Abner? Und Abner antwortete: So wahr der König lebt, ich weiß es nicht. Und der König sagte und fragte, wessen Sohn der junge Mann ist. Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand. Und Saul sagte zu ihm, wessen Sohn bist du, junger Mann? Und David antwortete, der Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemititas. Es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert und seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog in den Kampf, wohin immer Saul ihn sandte. Und er hatte Erfolg, und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und er blieb bei dem Volk und auch bei den Knechten Sauls. Und es geschah, als er hinkam und als David vom Sieg über die Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus den Städten Israels zu Gesang und Reigen. Die Frauen tanzten und sangen und riefen, Saul hat seine 1000 erschlagen und David seine 10.000. Da ergrimmte Saul sehr, und die Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David 10.000 gegeben, und mir haben sie nur 1000 gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tage an und hinfort. Und es geschah am folgenden Tage, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam, und er geriet im Inneren des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zither mit seiner Hand, wie er es täglich zu tun pflegte, und Saul hatte seinen Speer in seiner Hand, und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen, und Saul entfernte David aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über 1000, und er zog aus und ein vor dem Kriegsvolk her. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen, und der Herr war mit ihm. Und als er Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Vielleicht erstmal die Verse bis hierhin. Wenn wir nochmal zurückschauen, wir hatten ein Stück weit uns die Begebenheit von David und Goliath in der gemeinsamen Wortbetrachtung angeschaut. Und wenn ich ein Bild und einen Blick darauf werfen möchte und den David darin als Vorbild auf den Herrn Jesus sehen möchte, dann ist der David hier der Sieger gewesen über den, der Gott verspottet hat, über diesen Goliath, diesen Feind, diesen Anführer der Philister. Und wenn er diesen Kopf dieses Goliaths nach Jerusalem brachte, dann können wir daran denken, dass der Jesus vor Jerusalem auf Golgathas Hügeln den Sieg über die Sünde, über den errungen hat und dass er Herr ist über alles. Dieser Sieg ist ein schwaches Vorbild über den Sieg, den der Jesus für uns errungen hat. Und wenn wir daran denken, dass der David eigentlich, und wir haben uns das angeschaut, als junger Mann so fast ein Unbekannter war, dass der Samuel in der Familie war und nach den Kindern fragte, der David übersehen worden ist. Und der David im Hause des Saul schon länger war und immer, wenn der böse Geist über den Saul kam, diese Harfe oder Zither spielte, damit sich das Gemüt des Sauls beruhigte, musste er doch nach dieser Schlacht seinen Heerobersten fragen, wer ist dieser junge Mann? Er war blind gewesen für den, der in seinem Hause spielte. Er wusste nicht, wer er war. Wisst ihr, mich trifft das auch. Ich weiß manchmal in manchen Begebenheiten meines Lebens und vergesse das, wer der Herr Jesus ist, der mir geholfen hat, der mir zur Seite gestanden ist, der Dinge, die aufgewühlt waren, in meinem Leben zur Ruhe gebracht hat. Und trotzdem ist mir der Blick oft vernebelt. Der Saul musste fragen und keiner konnte sagen, das ist sozusagen hier ein Unbekannter. Wenn noch einen anderen Blick wir werfen auf den David, wenn wir so über seine Geschichte gucken, vielleicht auch als Mensch, muss man merken, er ist auf dem Weg vom Jugendlichen zum jungen Mann zu werden. Er ist aufgewachsen, ich musste jetzt, die Dora hat mal ein paar Worte vom Zelllager erzählt und ich musste auch in der Vorbereitung ganz oft an die, ja vielleicht 30 Jahre, die ich beim Wilfried Schmidt im Zelllager mithelfen durfte und über diese vielen Nächte dort auch abends am Lagerfeuer drüber nachdenken, was ist das, wenn man abgeschieden ist von der Stadt, abgeschieden in der Natur und in der Nacht ist auf die Sterne, auf die Schöpfung gucken kann, was macht das aus, diese Zeit zu haben, wirklich über Gott, über sein Wesen und über ihn nachzudenken. Hier ist ein junger Mann, der hatte seine Jugend damit verbracht und er kommt plötzlich sozusagen und blieb fest an dem Hofe des Sauls. Und wir merken, wie es dazugeht im Hofe des Sauls und an seinem Königshofe. Da war vieles Bestandteil, was mit dem Willen und dem Wesen Gottes nichts zu tun hat. Ich musste dran denken und ich habe das mal kurz erwähnt. Ich wollte eigentlich und habe mein Praktikum mit 13 gemacht in der Firma Zander, wollte eigentlich Elektriker werden. Und ich kam dann aus der Schule in diese Ausbildungsabteilung und was ich dann miterlebt hatte, das hat mir keine Ruhe gegeben, da anzufangen. Ich bin dann zur Post gegangen und habe gemerkt, es ist das Gleiche. Was man sieht, wenn da die Spinde aufgehen, wie geredet wird, wo man merkt, in der Welt geht es ganz anders zu wie in der Gegenwart Gottes. Und wir haben in irgendeiner Weise, glaube ich, alle damit zu tun. Und ich erzähle das, weil wir vielleicht auch merken, dass das eine oder andere an Einfluss bei den David auch da ist. Nicht nur von dieser Stille, von dieser Natur, von der Gegenwart Gottes, sondern dass Dinge Auswirkungen, Einfluss auf uns nehmen, was wir so mit hineinnehmen und was wir zulassen, was in unser Leben mit hineinkommt. Der Saul fragte, und dann fängt das Kapitel 18 damit an, und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden. Und diese Art, dieses aufgehört hatte, heißt eigentlich, da geht etwas zu Ende. Und wenn wir weiter darüber lesen, dann merken wir, dass nur ein paar wenige Male der Saul und der David zusammen reden. Aber was das Beziehungsmäßige angeht, dass wirklich zu suchen und zu fragen, des Sauls und des Davids, das ging ja schon zu Ende. Der, der der Retter war, der wurde schon fallen gelassen. Wir haben am Ende gesehen, dass Saul den David raustat aus seinem Haus, weil da Dinge hineingekommen sind, mit denen wir uns da gleich noch beschäftigen. Aber im Gegensatz dazu sehen wir den Jonathan. In dem Moment, wo der David mit seinem Vater den König Saul ausgeredet hatte, lesen wir, da verband sich die Seele Jonathans mit David, mit Davids Seele. Und da kommt eine Verbindung zustande, die blieb bis zum Ende. Und ich denke, dass das, wenn wir eben von dem Licht gesungen haben oder wenn wir überhaupt an unseren Herrn Jesus denken, dann kommt es nicht darauf an, was wir wissen. Da geht es nicht darauf, wie, was wir fühlen, sondern ob wir wirklich eine Verbindung zu dem haben, der der Sieger ist von Golgatha, der, von dem wir heute Morgen das gesehen haben, der Schöpfer, Erhalter und Erlöser ist. Hat sich mein, hat sich dein Herz mit ihm verbunden und macht das mein Leben aus? Und wer sich mit dem Herrn Jesus verbindet und wenn wir auf das weitere Leben auch im Vorbild des Davids, auf das Leben des Herrn Jesus sehen, der David führte ein Leben der Leiden, der Verfolgung, der Entbehrung, wie unser Herr, von dem im Hebräerbrief steht, durch Leiden vollkommen zu machen. Mit diesem David verband sich die Seele Jonathans. Und meine Frage, wie sehr ist mein Herz, meine Seele verbunden mit dem Herrn Jesus? Und das hat auch sozusagen, das bringt auch einen ganz großen äußeren Ausdruck beim Jonathan. Und ich möchte das uns nochmal lesen ab Vers 3. Und Jonathan und David schlossen einen Bund. Und wenn ich daran denke, dass der Bund, den der Jesus mit uns geschlossen, einseitig war. Er lädt ein, ich habe alles getan. Ich bin für dich gestorben. Sag einfach ja dazu, dass du Sünder bist und dass du die Vergebung brauchst. Das sind, kann man mit Sicherheit viel mehr Worte noch zu machen. Weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David. Was macht all dein Äußeres aus, was zu sehen ist, das Oberkleid? Was macht dein Äußeres aus, wer du sein möchtest, was du darstellen möchtest? All das, was das Äußere ausmacht, gab er in die Hand Davids. Ist unser Leben so in der Hand unseres Herrn und Heilands, des Herrn Jesus, dass er sagt, alles, was mich ausmacht, soll dir gehören. Stellt eure Leiber als zur Verfügung als Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Das hat was mit der Verbindung zu tun, die der Jonathan eingegangen ist. Er zog das Obergewand aus und gab es David. Hatte bestimmt auch was damit zu tun, dass David nichts hatte, wie ähnlich wie der Herr. Da blieb nicht viel über, da blieb das Obergewand übrig, was nicht zerschnitten worden ist. Das wurden die Kleider zerteilt. Das Wenige, was er hatte. Und zog er seinen Waffenrock aus und sein Schwert und seinen Bogen und seinen Gürtel. All das, wofür er kämpfte, womit er kämpfte, all das, wo drin die Stärke verborgen war. Und es waren Krieger. Und ich muss dir sagen, bei dem Lesen der Geschichte Davids ist mir nicht bei allen Begebenheiten wohl. Ich kann es kaum ertragen, wenn um manche Härten und manche Arten der Kriegsführung geschrieben wird, um manche Gräuel und manche Grausamkeit. Ich kann nicht alles erklären. Aber es war der Platz auch des Kämpfens gegen die Widersacher des Volkes Gottes. All das, was die Stärke ausmachte, all das, wofür es lohnte, sich zu kämpfen, abgegeben in die Hand des Davids. Und auch den Gürtel, der alles zusammenhält, der das Äußere komplett so zusammenhält, übergeben in die Hand Davids. was für eine Verbindung. Und ich weiß nicht, ob ich sofort diesen Vers finde, wenn es darum ging, als dann Jonathan tot war, dann merken wir was von der Liebe des Davids. Des Davids zu Jonathan, und wir finden im Neuen Testament so vieles von der Liebe des Herrn Jesus zu dir und zu mir. Ich möchte uns die Verse lesen aus 2. Samuel 2, Abvers 25. Wie sind die Helden gefallen mitten im Kampf? Jonathan liegt durchbohrt auf deinen Höhen. Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Über alles lieb warst du mir. Wunderbar war deine Liebe mehr als Frauenliebe. Wie sind die Helden gefallen, verloren gegangen, die Waffen der Schlacht. Das war die Liebe Davids zu Jonathan. Dürfen wir dankbar sein, dass wir diese Liebesbeziehung zu unserem Herrn haben dürfen, dass er uns geliebt hat und dass er uns liebt bis zum Ende. Und dass wir mit dem Wenigen, was wir haben, es ihm ganz in die Hand geben dürfen. Und dass seine Liebe Auswirkungen haben darf auf unser Leben, wie wir leben und wie wir unser Leben führen. Einen kleinen Blick noch auf dieses natürliche Leben des Davids. Es geht weiter in Vers 5. David lernte und David ordnete sich dem noch amtierenden König Saul unter. David zog in den Kampf und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Wir merken jetzt zunehmend, wie der David aus dem, den keiner kannte, wo man nachfragen musste, wer ist das, ins Rampenlicht gerückt wird. Er wurde beliebt. Er kam zurück aus dem Kampf und die Frauen fingen dann an zu singen. Saul hat 1000 erschlagen, David 10.000. Immer mehr rückte er ins Rampenlicht, rückte er rein, erst ins Hause Sauls, dann etwas daneben. Wenn wir weiter gucken, und vielleicht kommen wir gleich noch dazu, wenn Saul, aber vielleicht doch Schritt für Schritt. Ich finde etwas, und das hat mich total beschäftigt, was dann passiert so beim Saul. Erst wusste er nicht, wer David war. Er kommt und schlägt David die Feinde für den Saul. Und wenn ich das richtig lese, und ich bin nicht erfahren da drin, dann würde ich sagen, wenn da steht in Vers 5, und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, dann hätte ich daraus gelesen, und er machte ihn zum Heerobersten, zum General. Der hatte die Kriegsleute unter sich. Diesen Platz hatte David bei Saul. Und jetzt kamen sie zusammen aus der Schlacht wieder und die Frauen sangen. Und dann passierten Sachen und ich hoffe, du kommst ein ganz kleines Stück mit mir mit, da dich mit hinein zu begegnen. Die Frauen sangen, Saul hat 1000 erschlagen und David seine 10.000. Vers 8. Da ergrimmte Saul sehr. Da entfachte, kann man vielleicht auch sagen, ein inneres Feuer, was brannte gegen den David. Im Inneren passierte was, er ergrimmte, da entflammte was gegen den David. Ich habe gesagt, lassen wir uns schauen, wie steht es aus, in welcher Stellung stehe ich zu dem Herrn Jesus. Und hier fing etwas an, was nicht den Saul nicht mehr losgelassen hatte. Und was das weitere Leben bis zu seinem Tod den Saul kennzeichnete. Es entstand etwas im Herzen, in seinem Inneren, es entflammte etwas gegen David. Das erste, was wir darüber lesen, ist, da grimmte Saul sehr. Und die Sache war böse, und die Sache war in seinen Augen böse. Also erst dieses Entfachen, dieses Entflammen, dieser Grimm, und dann war es in seinen Augen böse. Ich habe gedacht, das ist wie wenn ich eine Brille aufziehe, die einen Filter reinmacht und ich kann nicht mehr klar sehen. Die Augen sahen böse auf David. Wenn er auf ihn schaute, wenn er an ihn dachte, da musste er Böses denken. Und wir sehen das durch die ganze weitere Geschichte Sauls. In der Blickrichtung hat sich etwas verändert. Da war kein Fragen mehr. Da war der Blick, die Augen schauten böse. Und dann geht es weiter und er sagte, sie haben David 10.000 gegeben und mir haben sie nur 1.000 gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tage an und hinfort. Als drittes oder viertes kommt der Neid hinein, je nachdem, wie wir was lesen wollen. Neid. Und den hat er nicht mehr wegbekommen. Wie schnell kann im Blick, und wenn wir aufeinander blicken, Dinge hineingucken, kommen, die wir als so klein erachten, dass wir ergrimmen, dass in unserem Herzen sich sozusagen was erregt, was entflammt gegen den anderen. Wie schnell kann es sein, dass ich dadurch eine Brille vor den Augen habe und meinen Nächsten nur noch mit dieser Brille sehen kann? Und wie schnell kann Neid hineinkommen an jenem Tag und hinfort? Das lässt einen nicht mehr los. Und das schleppt man mit sich hin, bis es entweder durchbrochen wird, durch Vergebung und durch das Licht des Herrn Jesus, oder es bleibt bis am Ende des Lebens, wie beim Saul. Für mich war das erschreckend, darüber nachzudenken. Und ich bin dankbar, dass viele von diesen Dingen, die auch über Jahrzehnte zum Teil in meinem Herzen waren, durch Gnade und Wirken des Herrn Jesus ausgelöscht sein dürfen. Bei dem Saul ist hier was entfacht und es richtet sich. Und wenn wir da wieder sozusagen den David sehen wollen als den, der Vorbild auf den Herrn Jesus ist. Vieles von dem richtet sich bei uns auch oft gegen das Wirken Gottes, vielleicht auch in unserer Mitte. Und wir merken, dass so ein Zusammenleben so fast unmöglich ist, dass Gemeinschaft fast unmöglich ist, dass dann Dinge hineinkommen, wie auch hier im Hause und des Sauls des folgenden Tages. Und wenn Grimm da ist und wenn Neid da ist, dann ist es doch auch klar, dass dieser böse Geist nicht fern ist. Kam dieser böse Geist wieder bei Saul, wenn die Liebe und wenn das, was der Jesus für uns getan hat, nicht in uns wohnt und Überhand hat, dann gewinnt in unserem Leben auch der Überhand, der Gegenspieler ist zu dem Herrn Jesus. Und es geschah des folgenden Tages, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam und er geriet im Inneren des Hauses in Raserei. Der kann nicht mehr in sich halten. Es bricht nach außen durch. Wir haben es gelesen, wie er dann zweimal diesen Speer nahm und nach David geworfen hat. Ich denke, später lesen wir es nochmals, wird wahrscheinlich eine Zusammenfassung sein davon. Wir finden später, wie er auch diesen Speer nimmt und dass er Angst hatte und dass er sich fürchtete vor David. Der Mächtigste im Land ist, hatte Furcht vor dem, der auf Gottes Seite ist. Und deshalb richtete sich der Zorn und der Grimm gegen ihn. Und er nahm diesen Speer. Und mit welchem Grund sitzt er in seinem, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Wohnzimmer oder Palast und hat diesen Speer in der Hand. versucht, ihn zweimal nach ihm zu schleudern, überlegt, wie muss es ausgesehen haben bei ihm in seinem Palast, wenn das so dieses schnelle Mittel war, diesen Speer zu nehmen und durchs Wohnzimmer zu werfen. Aber da geht es nicht drum. Es geht eigentlich darum, und wir sehen das im Gegenzug irgendwie, wie stehe ich zu meinem Herrn und welche Dinge haben Einfluss auf unser Leben. Und dass es Dinge gibt, die so ganz klein reinkommen und die hinfort durch das ganze Leben bleiben können, wenn sie nicht durchbrochen werden. Welche Angst ging mit und welche Angst geht bei den Menschen mit, die ohne den Herrn Jesus unterwegs sind? Die müssen sich fürchten vor allem und jedem. Die vollkommene Liebe hat die Furcht und die Angst überwunden. Wenn wir uns da bergen, darf unser Herz zur Ruhe kommen. Und wenn Dinge da sind von Angst und Furcht, ist die Frage, wie viel Raum hat jetzt im Moment die Liebe des Herrn Jesus in meinem Herzen? Vielleicht darfst du dich auch fragen, in deinem. Ich glaube, der David, der wusste vieles aus Gottes Wort, hat über manches und sein Anliegen war es, darüber nachzusinnen. Und doch kommt er jetzt in viele Dinge hier hinein, auch im Hause Sauls, auch wenn er jetzt nicht mehr zugegen war und da rausgeschmissen ist. Und ich finde, es sind so ein paar Punkte, die möchte ich euch gerne noch weitergeben aus den nächsten Versen. Ich möchte die mit euch zusammen lesen. Ab Vers 17. Und Saul sagte zu David, siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau geben. Sei mir nur ein tapferer Mann und führe die Kriege des Herrn. Saul aber dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister soll gegen ihn sein. Und David antwortete Saul, wer bin ich? Und wer ist meine Familie und die Sippe meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden sollte? Und es geschah zu der Zeit, als Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden sollte, wurde sie Adriel, dem Meolatiter, zur Frau gegeben. Aber Michal, die Tochter Sauls, liebte David. Da berichtete man Saul, und es war ihm recht. Und Saul sagte, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zur Falle wird und die Hand der Philister gegen ihn ist. Und Saul sagte zu David, zum zweiten Mal sollst du heute mein Schwiegersohn werden. Und Saul befahl seinen Knechten, redet im Geheimen zu David und sage, siehe, der König hat Gefallen an dir und alle seine Knechte haben dich lieb. So werde nun des Königs Schwiegersohn. Und die Knechte Sauls redeten die Worte vor den Ohren Davids. David aber sagte, ist es ein Geringes in euren Augen, des Königs Schwiegersohn zu werden? Ich bin nur ein Armer und Geringer. Und die Knechte Sauls berichteten es ihm und sagten, so hat David geredet. Da sagte Saul, so sollt ihr zu David sagen, der König fordert keine andere Heiratsgabe als 100 Vorhäute der Philister, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu üben. Saul aber gedachte, David durch die Hand der Philister zu Fall zu bringen. Und seine Knechte berichteten David diese Worte. Und es war in den Augen Davids recht, des Königs Schwiegersohn zu werden. Und noch waren die Tage nicht vollendet. Da machte sich David auf und zog hin, er und seine Männer, und er schlug 200 Mann unter den Philistern, und David brachte ihre Vorhäute, und man lieferte sie dem König vollzählig ab, damit er des Königs Schwiegersohn wurde. Da gab Saul ihnen seine Tochter Michal zur Frau, und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war, und auch Michal, die Tochter Sauls, ihn liebte. Da fürchtete Saul sich noch mehr vor David, und Saul wurde für immer Davids Feind. Die Obersten der Philister zogen aus Und es geschah so oft, dass sie auszogen, hatte David mehr Erfolg als alle Knechte Sauls. Und sein Name wurde sehr berühmt. Wisst ihr, in diesem Kapitel 18, da beginnen eigentlich, ich sage mal so 15 Jahre Zeit des Leidens, der Verfolgung, der Entbehrung, aber auch des auf die Nase Fallens des Davids. Das, was ich eben gesagt hatte am Anfang, wovon man Jesus geschrieben werden, durch Leiden vollkommen zu machen. Ein Weg, der nicht leicht und der nicht einfach war. Aber hier gerade in den jetzt verlesenen Versen merken wir menschliche Einflüsse. Der Saul hat doch gesagt, und er hat doch gesagt, der diesen Philister Goliath erschlägt, der soll meine Tochter haben. Die stand doch dem David schon längst zu. Und der Saul, dessen Auge eine Brille plötzlich der Bosheit bekommen hatte, bekam auch eine Zunge der Lüge und des Redens der Nichtwahrheit. Und er benutzte seine Tochter wie eine freie Handelsware, um seine Zwecke und seinen Willen durchzusetzen. Welche Vorstellung hatte er von dem, was Gott da hineingelegt hat? Und David war mitten in diesem Hof. Und ich finde es echt, am Anfang sieht man unheimlich die Prägung von David. Wer bin ich, dass sowas Geringes? Wer bin ich, dass ich, David, Sohn Isais, ganz unbekannt in Israel, Tochter oder Schwiegersohn des Königs werde? Welches Handel dann, welche Brutalität im Herzen, kurz vor der Hochzeit, dann seine Tochter einem anderen zu geben? Wie viel Lüge liegt davon verborgen? Und wie viel in diesen Lügen machen seine Knechte mit? Und ich glaube nicht, dass alles davon verdeckt war. Ich glaube, dass manches davon mit Sicherheit auch Gott aufgedeckt hat und sichtbar war. Wenn Augen verdunkelt sind, wenn Augen böse sehen, dann habe ich gedacht, reden auch Zungen böse und haben Herzen andere Ziele wie gute Ziele. Das sieht man unheimlich hier beim Saul. Und deshalb ist es wichtig, wenn Dinge in unserem Leben sind, die in diese Richtung gehen, dass wir die bei der Wurzel rausnehmen, dass die nicht weiter fressen und nachher, wie man es beim Saul sieht, eigentlich ihn ja bis zum Schluss auffressen. Wenn wir ihn sehen, wo er bei der Wahrsagerin ist, wie eigentlich alles entwich aus seinem Leben. Welche Einflüsse stand hier der David ausgesetzt? Das erste Mal, die Knechte hatten keinen Erfolg. Auch die Tochter Sauls wurde im anderen gegeben. Zweite Mal, und David antwortete auf die gleiche, ich denke, auch menschlich weise, gute Weise, vielleicht einen Schritt noch zurück. Und Saul sagte, sei tapfer und führe die Kriege des Herrn. Wie oft nutzen auch Menschen, die böse Ziele haben, fromme Redewendungen. Kämpfe die Kriege des Herrn. Und eigentlich wollte er nichts anderes. Ich möchte nicht mehr, dass du lebst. Ich möchte dich loswerden. Und ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, wenn wir mit dem Herrn Jesus leben, entweder ganz oder wir versuchen, den Herrn Jesus rauszuhalten aus unserem Leben. Entweder ganz mit ihm unterwegs, oder er durchkreuzt meine Pläne und ich habe keine Ruhe. An dem Herrn Jesus werden Entscheidungen getroffen. David wird jetzt hier als Mensch weiter reingenommen. Und ich finde, wir finden so oft beim David, dass er Gott befragte. Wir finden so oft, dass er um Rat fragte, dass er Hilfe bekam, auch von erfahrenen Männern Gottes. Aber hier kommt ein Punkt, als weiter durch List und immer wieder dieser Einfluss da war, dass eine Tür bei dem David aufging und er sagte, es war gut in seinen Augen. Und wir merken gerade auf diesem Thema der Sexualität oder der Ehe, je nachdem, wie man das beim David betrachtet, in welche Richtung. Gerade in dem Thema fehlt es, dass er Gott befragt, dass er nach dem Willen Gottes fragt. Ich denke, es ist eine der Schwachstellen Davids gewesen. In dem Moment tat er gut, was gut war in seinen Augen. Und wir haben, und ich habe manchmal auch, gedenkt, ja, das hat Gott so geführt. Man tut Dinge, die gut sind in seinen Augen. Und ich finde eins schön. Es wird einfach so geschrieben. In viele, viele solche Sachen finden wir einfach so geschrieben, ohne dass Gott ein Urteil darüber gibt in seinem Wort. Wollen wir es so auch mitnehmen, so wie es geschrieben ist. Wir finden einfach nur vom David in diesem Fall, er tat gut, was war, was in seinen Augen. Und in manchen anderen Fällen, dass er fragte nach dem, was Gott wollte und was in Gottes Augen gut ist. Lass uns einfach das mitnehmen, dass wir suchen nach dem, was gut ist in Gottes Augen, in unserem Leben. Dann zog er in einen Kampf und der wird auch nicht weiter beurteilt. Ein Kampf, den er für sich geführt hat und für seine Frau. Und statt das zu tun, was zu erfüllen war, erfüllte er das Doppelte. Wir finden keine Beurteilung darüber, aber es wird aufgeschrieben. Lassen wir Gottes Wort einfach so stehen, wie es geschrieben ist. Wollen wir auch kein Urteil darüber fallen, aber wir merken immer wieder auch, dass Dinge, die wir tun, dass das ist wie Saat und Ernte. Dass wir Dinge, die wir tun, dass die irgendwann aufgehen in unserem Leben. Und wir merken es besonders, wenn wir jetzt weiterlesen von Saul. Und Saul wurde für immer Davids Feind. Ein endgültiger Entschluss. Für immer. Gegen den, der das Volk erlöst hat von dem Philister. Welche Entscheidung treffe ich? Welche Entscheidung triffst du heute mit und für deinen Herrn und Heiland? Ich wünschte, wir würden uns zu Hause vielleicht mehr noch damit beschäftigen, was der Jonathan getan hat, wie seine Entscheidung ausfiel und wie dieser Verbund zwischen David und Jonathan Bestand hatte. Und ich wünsche dir und mir, dass die Beziehung zu meinem Jesus so eine Festigkeit gewinnt und dass die von innen so einen Halt gewinnt, dass da eine wirkliche Verbindung ist, wie sich da zwei Herzen verbunden haben. Das ist Hoffnung, auch für die Woche. Das ist auch Hoffnung, wenn Leben dem Herrn Jesus hinterher Kampf ist und wenn es Widerspruch ist und wenn da viel Falsches und Lüge auf uns zukommt, wie auch hier beim David, dass wir widerstehen können und dass wir bestehen können. Und wir merken das beim David, das Bestehen liegt ganz alleine an dem Gott, an den er sich geknüpft hat, nicht an seinem eigenen Tun und Können. Wir können bestehen, wenn wir uns an unseren Herrn und Heiland und an unseren Gott wenden. Ich finde, die Verse haben uns bestimmt noch jetzt mehr auch zu sagen. Ich möchte nur jetzt hier schließen.
Angesprochen hat und doch irgendwie so am Herzen liegt, weil das uns so auch anspricht, ist der Jonathan. Seine Sache mit David war in Ordnung und wenn wir es übertragen an uns, wenn die Seele sich mit dem Herrn verbindet, dann sind wir mit dem Herrn verbunden. Aber wenn wir die Verse lesen, die wir heute schon gelesen haben, in Vers 18, und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und bis auf sein Schwert und seinen Bogen und seinen Gürtel. Es war nicht vollständig. Er hatte seinem, in Anführungsstrichen, König, wenn ich übertragen darf, nicht alles hingelegt, was er hatte. Und der Manfred sprach das von Saat und Ernte an und es zog sich durch. Wenn wir Vers Kapitel 20 lesen, oder da steht die Begebenheit mit, wie David ganz verworfen wurde von Saul und Jonathan, sich mit David traf draußen am Feld und Jonathan die Entscheidung hatte, sich David anzuschließen in seiner Verwerfung, oder halt an den Königshof zurückzugehen. Da steht im Kapitel 21, Vers 1, Und David machte sich auf und ging weg, Jonathan aber kam in die Stadt. Ich finde, das muss ernst zu unseren Herzen reden. Unsere Errettung auf der einen Seite unumstößlich fest, aber wirklich diesen Platz zu teilen, den der Herr auf dieser Erde hat, verworfen zu sein, ganz unser Leben ihm ganz zur Verfügung zu stellen, das ist mehr als nur das Oberkleid, das ist auch das Schwert und der Bogen. Und dann nimmt es einfach ein schreckliches Ende. Der Manfred hat es auch schon kurz angesprochen. Dieses traurige Kapitel, 1. Samuel 31, Vers 1. Die Philister aber kämpften gegen Israel und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und Erschlagene fielen auf dem Gebirge Gilboa. Und die Philister setzten Saul und seinen Söhnen hart nach. Und die Philister erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchishua, die Söhne Sauls. Jonathan kam um mit seinem gottlosen Vater. Für die Erde war er verbraucht. Wie viel mehr hätte er vielleicht tun können an der Seite Davids? Er hätte vielleicht diese 15 Jahre, die der Manfred angesprochen hat, in Verwerfung teilen. Er hätte herrschen können mit David auf dieser Erde. Er wäre sicherlich seine rechte Hand gewesen. Er hat den Platz am Hof seines Vaters vorgezogen. Wenn es auch für übertragen für die Ewigkeit im Sinne des Errettetseins keine Auswirkung hatte, so ist er doch sicherlich viel Lohn verlustig gegangen und war auf dieser Erde nicht brauchbar für den Herrn, wie er hätte sein können. Ich finde, es ist eine ganz ernste Belehrung, wirklich alles dem Herrn zu geben, seinen Platz zu teilen. Unser Platz ist nicht am Hof des Königs, sondern unser Platz ist da, wo der Hebräerbrief sagt, draußen fern vom Lager seine Verwerfung zu teilen. Das ist unser Platz, wo wir hingehören, und dazu gehört dem Herrn alles zu geben. Und in der Hinsicht, bei aller ihrer Liebe, die sie hatten, und der Herr liebt uns auch, auch auf schiefen Wegen liebt er uns, auch wenn er unsere Wege nicht teilt. Aber es sind keine gesegneten Wege und wir ernten, was wir säen. Es ist unumstößlich sicher. Und Jonathan hat auch geerntet, ob es uns gefällt oder nicht. Es war nicht der Weg des Herrn, am Hof des Königs zu bleiben. Das ist ganz sicher.